Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Am Mikrofon ist heute Silke Hane. Schönen guten Tag. Die Autobranche steckt in einer Krise. Ausnahmsweise ist nicht von Volkswagen, Bosch, Daimler, BMW, GM oder Ford die Rede, sondern von Tata, Mahindra und Maruti Suzuki. Wo genau die produzieren, lösen wir später in dieser Sendung auf. Außerdem gehen wir der Frage nach, ob die Debatten um mehr Klimaschutz auch an den Finanzmärkten ankommen. Zuerst aber schauen wir auf ein Unternehmen. Egal ob Superstar, Gazelle oder Adilette, Schuhe mit drei Streifen, dafür steht Adidas seit jetzt 70 Jahren. Dieser Tage jährt sich die Gründung. Bis auf die Streifen ist aber nichts mehr wie zu Beginn. Aus der Schuhwerkstatt in der heimischen Waschküche ist ein internationaler Konzern geworden, mit internationalen Problemen auch. In Europa gibt es eine Absatzschwäche, in den USA Produktionsprobleme. Und dennoch kann man sagen, für seine 70 ist Adidas gerade richtig fit. Burkhard Schäfers über das erste Halbjahr.
Bei Adidas geht es langsamer aufwärts als zuletzt. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr währungsbereinigt um 4% auf 11,4 Milliarden Euro. Der Grund für das zögerliche Wachstum sind Lieferengpässe in den USA. Das Problem könne sich noch ins dritte Quartal hineinziehen, sagt Adidas-Sprecher Jan Runau.
Das lag schlicht und ergreifend daran, dass wir den Bedarf unterschätzt hatten. Also das heißt, es war größere Nachfrage, insbesondere nach Textilien, da Anfang des Jahres, als wir ursprünglich geplant hatten. Und deswegen hatten wir nicht genug Kapazitäten vorgehalten in den Fabriken in Asien. Und deswegen konnten wir diesen Bedarf nicht komplett decken.
Trotzdem hält Adidas an seiner Prognose für 2019 fest. Der Umsatz soll um 5-8% wachsen. Der Jahresgewinn aus dem fortgeführten Geschäft soll auf 1,88 bis 1,95 Milliarden Euro ansteigen. Maßgeblich dafür ist der eigene Online-Shop. Dort stiegen die Umsätze im zweiten Quartal erneut um mehr als ein Drittel.
Wir werden deshalb unser Wachstum im zweiten Halbjahr beschleunigen können, weil wir insbesondere im vierten Quartal auch schon die ersten Produkte auf den Markt bringen für die großen Sportereignisse, die dann im Jahr 2020 kommen, insbesondere die Fußball-Europameisterschaft. Wir stellen dann die Trikots vor für unsere Nationalmannschaften. Wir stellen den offiziellen Spielball vor für die Europameisterschaft.
Europa ist das Sorgenkind von Adidas. Hier stagniert das Geschäft seit einiger Zeit. Konkurrenten wie Nike und Puma wachsen in Europa stärker. Dafür legte Adidas in Nordamerika zu. Und in China ging es im zweiten Quartal um 14% nach oben. Dort macht der Sportartikelhersteller inzwischen ein Viertel seiner Umsätze. Die jüngste Abwertung der chinesischen Währung könnte also zum Problem werden. Die schwächelnde Tochter Reebok wuchs im zurückliegenden Quartal um 3%. Damit dürften Gerüchte um ihren Verkauf in den Hintergrund rücken. Ohnehin steht jetzt der 70. Geburtstag von Adidas im Fokus, sagt Sprecher Jan Runau. Morgen werde groß gefeiert.
Zusammen mit unserem Geburtstag eröffnen wir morgen auch unser hochmodernes Gebäude Arena, das uns 350 Millionen Euro gekostet hat. Also wir investieren einfach sehr, sehr viel, damit die Talente aus der ganzen Welt hier zu uns nach Herzogenaurach kommen. Und das gelingt uns.
1949 startete Adidasler mit 47 Angestellten. Heute beschäftigt der weltweit zweitgrößte Sportartikelkonzern fast 60.000 Mitarbeiter. Wie wichtig also ist der heimische Markt noch? Zum Milliardenumsatz trägt Deutschland nicht einmal 5% bei. Trotzdem hält Adidas an seinem fränkischen Standort fest.
Hier hat Adidasler seine ersten Sportschuhe gefertigt in der Waschküche seiner Mutter. Das sind einfach unsere Wurzeln hier in Herzogenaurach. Wir sind sehr stolz auf diese Gründerstory von Adidasler und deshalb fühlen wir uns hier sehr wohl.
70 Jahre Adidas, der Bericht von Burkhard Schäfers über das erste Halbjahr. In 2019 war das. Frage an Konrad Busen, unseren Börsenreporter in Frankfurt heute. Bisher war die Aktie von Adidas sehr erfolgreich in diesem Jahr. Bleibt das heute so?
Nein, der Aktienkurs von Adidas heute 1% im Minus ist natürlich verlockend für Anleger, nachdem die Aktie bisher in diesem Jahr rund 50% an Wert gewonnen hat, ein bisschen was davon zwischendurch auch mal zu Geld zu machen, zumal die Nachrichten aus Herzogenaurach zwar insgesamt positiv klingen, aber nicht genügend Kapazitäten für die große Nachfrage. Das ist natürlich so ein bisschen ein kleiner Hinkefuß in diesem Zwischenbericht und den nutzen die Anleger eben, um Kasse zu machen.
So, und wir schlüpfen jetzt in unsere Sneaker und sprinten zu einem ganz anderen Themenbereich. Der Weltklimarat IPCC, der hat einen Sonderbericht zum Klimawandel vorgestellt heute. Wir haben im Programm schon viel berichtet. Der Klimarat fordert ein Umsteuern, unter anderem in der Landwirtschaft, und Fragen der Nachhaltigkeit. Die gewinnen auch bei Anlegern an den Börsen zunehmend an Bedeutung. Und deshalb sprechen wir heute drüber.
Ja, ich will drüber sprechen mit Hendrik Ponzen. Er sitzt hier neben mir, ist Leiter der Abteilung Nachhaltigkeit bei Union Investment, der Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken. Herr Ponzen, Ihre Abteilung gibt es noch nicht so lange. Die Abteilung Nachhaltigkeit im Portfolio-Management. Also Sie sitzen da, wo die Fondsmanager sitzen. Was machen Sie eigentlich genau?
Ja, wir sind der Überzeugung, dass Nachhaltigkeit ein ganz wichtiges Thema ist, um zukünftige Umsätze und zukünftige Kosten von Unternehmen zu prognostizieren. Und was sich aus Umsätzen und Kosten ergibt, sind Gewinne. Und heutige Aktienpreise spiegeln die Gewinne von morgen. Und das macht Nachhaltigkeit zu so einem wichtigen Thema für uns im Portfolio-Management.
Jetzt hat heute der Weltklimarat diesen Sonderbericht rausgegeben. Da geht es vor allem um die Nutzung von Böden weltweit und den Einfluss auf den Klimawandel. Inwieweit interessiert Sie das als Geldentscheider, nachhaltiger Geldentscheider?
Ja, das Thema Böden ist von uns von mittelbarer Relevanz, weil eben Böden nur in gewissen Rahmenbedingungen investierbar sind überhaupt. Wir als Union sehen noch davon ab, wir spekulieren nicht mit Agrarrohstoffen. Das Thema ist aber mittelbar interessant, weil Boden eben eine wertvolle Ressource für die Reduktion von CO2 ist. Und hier einige Unternehmen, wie beispielsweise die Shell, tatsächlich schon diese Möglichkeiten erkennen und die nicht reduzierbaren CO2-Emissionen bis 2050 durch den Aufbau enormer Waldbestände weltweit und die Aufforstung von Wäldern bekämpfen werden. Das ist also ein Beispiel dafür, wie das Thema Böden und Aufforstung auch für den Kapitalmarkt relevant wird.
Also, Sie schauen sich alle möglichen Formen von Geldanlagen an, Unternehmensbilanzen, deren Gewinnprognosen, deren Gewinnaussichten und fragen sich, inwieweit wird der Klimawandel das positiv oder negativ beeinflussen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das sagen Sie dann auch Ihren Fondsmanagern. Das fließt dann in die Geldanlageentscheidung mit ein. Jetzt habe ich in der Vorbereitung auf das Gespräch gefunden, dass die Leute, die für die internationalen Bilanzierungsstandards zuständig sind, vom sogenannten International Accounting Standards Board, dass die sich dagegen wehren, Klimarisiken in den Unternehmensbilanzen zu stark zu berücksichtigen. Die fänden das nicht gut. Was meinen Sie dazu?
Wir können als Asset Manager oder als Vermögensverwalter nur Informationen berücksichtigen, die es gibt. Und Informationen, die von Unternehmen nicht bereitgestellt werden, können wir nur sehr indirekt und nur in ganz, ganz engen Rahmen überhaupt für uns dann abschätzen und in der Folge berücksichtigen. Die Gesellschaft hat aber ein berechtigtes Interesse daran, dass diese Informationen in der Geldanlage Berücksichtigung finden. Und deswegen ist es für uns wünschbar und wichtig, dass diese Informationen auch von Unternehmen bereitgestellt werden.
Fordern Sie das auch dann in diesen berühmten Analystenkonferenzen, wo dann Ihre Experten da sitzen und die Vorstände von Unternehmen grillen, dass die mehr Infos rüberwachsen lassen?
Ja, deswegen führen wir über 4000 Unternehmensgespräche jedes Jahr. Und das ist eine der Forderungen, die wir erheben, tatsächlich die Informationen zu bekommen, die wir brauchen, um diese für zukünftige Umsätze und Kosten so relevanten Informationen tatsächlich auch berücksichtigen zu können.
Stichwort deutsche grüne Bundesanleihe. Die ist angeblich in der Planung, sagt die Bundesregierung. Die denken darüber nach, Anleihen rauszugeben, die grün sind. Was halten Sie davon? In anderen Ländern gibt es das schon, sogar in Polen.
Ja, davon halten wir eine Menge. Deutschland hat vor wenigen Monaten die Bundesregierung den Anspruch verkündet, führend im Bereich nachhaltiger Finanzen sein zu wollen. Und da Polen seit 2016 eine grüne Anleihe draußen hat und unsere westlichen Nachbarn Frankreich seit 2017, ist die Initiative in keinem Fall verfrüht.
Vielen Dank, Hendrik Ponzen. Uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Ich muss an dieser Stelle Danke sagen. Aber es war ein sehr informatives Gespräch. Vielen Dank.
Ja, danke sag auch ich hier im Studio an Herrn Ponzen für die Einschätzung. Herr Busen, den DAX bewegen heute aber vermutlich andere Nachrichten als die vom IPCC, richtig?
Ja, den DAX treiben heute vor allem Konjunkturdaten aus China. Die Exporte Chinas entwickeln sich besser, als Volkswirte geschätzt haben. Das hilft dem DAX 0,8% ins Plus auf 11.744 Punkte. Nicht nur Adidas hat heute einen Quartalsbericht vorgelegt, auch die DAX-Unternehmen Deutsche Telekom, Merck und ThyssenKrupp. Ich greife mal ThyssenKrupp heraus, denn dort legt die Aktie 3,33% zu. Und zwar nicht, weil die Geschäfte bei Thyssen so gut laufen würden, eher weil sie nicht so gut laufen, der Konzern aber deswegen umso entschlossener angekündigt hat, durch Beteiligungsverkäufe und durch einen schärferen Konzernumbau irgendwann wieder profitabel werden zu wollen.
Und auch kleinere Firmen, nicht im DAX, haben Zahlen vorgelegt und da gibt es ein paar heftige Kursreaktionen nach oben und nach unten.
Ja, zuerst mal das Beispiel nach unten. Auch das ist eine paradoxe Kursreaktion. Der Medizin-Hightech-Unternehmer CompuGroup, da geht es 14% für die Aktie nach unten. Aber es ist ein bisschen wie bei Adidas, nur krasser. Bisher in diesem Jahr hat die Aktie 2/3 an Wert gewonnen, also ist um fast 70% gestiegen. Und so nutzen heute die Anleger einen Bericht, der eigentlich glänzende Geschäfte, ein Zwischenbericht, der wirklich über glänzende Geschäfte erzählt, um Kasse zu machen, die Aktie zu verkaufen. Jenoptik, die Aktien knapp 7% im Plus, das ist ein erwähnenswertes Beispiel, weil Jenoptik viele Kunden in der Autobranche hat, aber das Geschäft dort besser läuft und sich nicht so schlagnegativ auswirkt in die Umsatz- und Gewinnprognose für Jenoptik, wie man das hätte befürchten können.
Seit Tagen melden wir Minusrekorde bei den Renditen für deutsche Staatsanleihen und steigende Goldpreise. Wie sieht es heute aus?
Die Rekordjagd ist gestoppt. Die Umlaufrendite ist heute einen Tick höher als gestern bei minus 0,58%. Gold, die Feinunze, aktuell bei $1,497,63, quasi unverändert gegenüber gestern Mittag und auch quasi unverändert der Eurokurs, aktuell bei rund $1,12.
Informationen aus unserem Börsenstudio von Konrad Busen. Danke nach Frankfurt. Seit dem öffentlichen Streit um den Hambacher Forst zwischen Umweltschützern und der RWE AG ist der Ruf des Unternehmens angekratzt. Da sind wir wieder dabei. Grünes Investment. Einige Kunden kündigten ihre Verträge und aktuell planen auch einige der größten Eigentümer, nämlich ihre Anteile an RWE loszuwerden. Und das sind die Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die Aktien halten. Aber welche Beweggründe haben deren Kämmerer, die RWE-Anteile abzustoßen? Geht es da wirklich um Klimaschutz oder was steckt dahinter? Dieser Frage ist Kai Rüßberg für uns nachgegangen.
Rund 100 Millionen Aktien von RWE halten 21 kommunale Unternehmen in Nordrhein-Westfalen und angrenzenden Gebieten. Die Zahl geht aus einer Übersicht von Greenpeace Köln hervor, die vor einem Jahr veröffentlicht wurde. Seitdem hat es einige Verkaufsbeschlüsse gegeben, aber bislang warten noch viele Kämmerer auf einen günstigeren Aktienkurs. So wie in Bochum, eine der ersten Kommunen, die bereits 2016 die Hälfte des Aktienbestands verkauft hat. Die 2,2 Millionen Restaktien verwaltet der Bochumer Stadtwerke-Chef Dietmar Spohn.
Also wenn man den Aktienmarkt ja verfolgt und die RWE-Aktie verfolgt, hat sie sich ja durchaus deutlich erholt. Wir gehen davon aus, dass insbesondere das Umsetzen der Ergebnisse der WSB-Kommission, aber auch mit Abschluss des RWE-E.ON-Deals eine gewisse Kursentwicklung möglich ist.
Die WSB-Kommission, das ist die sogenannte Kohlekommission, schlägt vor, Konzerne wie RWE wegen des Kohleausstiegs zu entschädigen. Wird dies politisch umgesetzt, werden weitere Steigerungen des RWE-Aktienkurses erwartet. Er ist von seinem Tiefpunkt 2015 mit 10 Euro auf aktuell etwa 25 Euro gestiegen. Diese Entwicklung hat nun auch bei weiteren Kommunen zu Verkaufsüberlegungen geführt. Zuletzt hat der Rat des Rheinisch-Bergischen Kreises im Juni mit großer Mehrheit einem Verkauf zugestimmt, bestätigt CDU-Fraktionschef Thorsten Bieber.
Klumpenrisiko bedeutet, dass halt eine Aktie auch deutlich nach oben oder nach unten gehandelt wird und das führt bei uns im Kreis zu Teilwertabschreibungen bzw. zu Zuschreibungen. Das führt dazu, dass wir mal gut oder mal schlecht dastehen und dieses Risiko möchten wir vermeiden.
Denn für die Kommunen war die RWE-Aktie in den vergangenen Jahren eher eine Last als eine Entlastung für den Haushalt. Für den Kreis bedeutete die zunehmend unsichere Lage bei RWE ein Risiko für den städtischen Haushalt. Jährlich musste mit Abschreibung in der Bilanz gerechnet werden.
Die Dividenden waren in der Vergangenheit sehr gut. Die sind dann auch ausgefallen. Jetzt sollen sie kontinuierlich weiter sprudeln. Ob sie kommen und in welcher Höhe sie kommen, ist für uns ein wenig unsicher. Von daher gehen wir lieber auf die sichere Bank.
Die aktuelle Diskussion in den Kommunen dreht sich daher vornehmlich um wirtschaftliche Argumente, die gegen die weitere Beteiligung an RWE sprechen. Ursprünglich war Tim Petzold von Greenpeace in Köln mit ökologischen Argumenten auf die Kommunen zugegangen.
RWE, das ist halt ein Akteur, der sehr stark am Klimawandel beteiligt ist mit den großen Braunkohlekraftwerken hier im Rheinischen Revier. Wir haben gesagt, wenn die Kommunen es nicht schaffen können, RWE von diesem falschen Kurs abzubringen und eben voll und ganz auf die erneuerbaren Energien zu setzen, dann sollten öffentliche Gelder nicht weiter in Aktien von RWE investiert werden.
Dass der Verkaufsprozess in vielen Kommunen Jahre dauert, liegt liegt oft daran, dass die Kommunen die Aktien gar nicht selbst besitzen. Greenpeace deckte auf, dass die meisten Kommunen ihre Aktien in Beteiligungsgesellschaften eingebracht hatten, die sie nun nach und nach wieder auflösen, so Petzold.
Zum einen konnten die Kommunen dadurch einen Steuervorteil sozusagen erwirken und auf der anderen Seite war es halt für RWE auch günstig, weil die Kommunen nicht mehr so einfach aus diesen Beteiligungsgesellschaften mehr herausgekommen sind. Also sie konnten nicht ihre Aktien wieder herausziehen und sofort verkaufen, selbst wenn sie es wollten.
Greenpeace rechnet damit, dass die Beteiligungsmodelle alle noch in diesem Jahr beendet werden. Erst dann können die Räte wieder eigenständig über einen Verkauf frei entscheiden. Und es gibt noch ein weiteres Argument für den Verkauf. Für Ratingagenturen könnten die Folgen des Klimawandels eine stärkere Rolle spielen, wenn Unternehmen bewertet werden. Künftig drohe daher bei Aktien von Energieversorgern eine Bewertung als Risikopapier, meint Petzold von Greenpeace.
Und wenn es da sozusagen zu einer Neubewertung kommt durch die Ratingagentur, kann es halt passieren, dass auch RWE als eine spekulative Investition gesehen wird. Nach meinem Verständnis dürfen die Kommunen nicht länger dort in RWE investieren, sondern die müssen dann ihre Aktien verkaufen.
Im Nachhinein hat es die Landeshauptstadt Düsseldorf wohl richtig gemacht, die sich mit dem bereits 2005 eingeleiteten Verkauf aller RWE-Aktien entschuldet hatte. Bochums Stadtwerkechef Dietmar Spohn will sich aber nicht vorhalten lassen, zu spät dran zu sein.
Wie wir im Ruhrgebiet sagen, wenn du aus der Kirche rauskommst, dann bist du schlauer. Ja, rückblickend war es sicherlich richtig, aber wie das im Aktienmarkt so ist, vor der Hacke ist Duster.
Ja, so ist das wohl. Warum Kommunen in NRW ihre Anteile am Energieversorger RWE verkaufen, Kai Rüßberg. Trotz des Handelskonflikts zwischen China und den USA sind Produkte made in China weltweit weiterhin gefragt. Mehr in den Wirtschaftsnachrichten mit Sina Freundrich.
China steigerte die Exporte im Juli um gut 3% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Juni waren die Ausfuhren noch um 1,3% gesunken. Allerdings vor allem in die USA wurde weniger ausgeführt. Die Exporte dorthin gingen um mehr als 6% zurück. Einen deutlichen Rückgang gab es auch bei den Importen nach China. 19 Regionen bundesweit drohen abgehängt zu werden. Das ist das Ergebnis einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln. Demnach sind nicht nur ländliche Regionen betroffen, sondern auch Städte. Der Handlungsbedarf sei am größten in der Altmark, in Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg sowie den Ruhrgebietsregionen Emscher-Lippe und Duisburg-Essen. Mitautor Jens Südekum.
Seit den 90er Jahren sind auf kommunaler Ebene die öffentlichen Investitionen insgesamt rückläufig und decken nicht einmal mehr den rechnerischen Abschreibungsbedarf. In dem Sinne leben wir quasi gerade auf kommunaler Ebene wirklich von der Substanz. Und das ist ja auch offenkundig. Man denke an die maroden Schulen, Brücken, Straßen, die wir an vielen Orten sehen.
Bei der oft bemängelten Ärzteversorgung auf dem Land sieht die Studie übrigens nur geringen Handlungsbedarf. Öffentlich zugängliche Daten von Instagram-Nutzern sollen von einer Marketingfirma gesammelt und dauerhaft gespeichert worden sein. Das berichtet die Seite Business Insider. Demnach gehörten auch Beiträge aus der Stories-Funktion dazu, die eigentlich nur einen Tag lang sichtbar sind. Es sei der Marketingfirma vor allem um den Aufenthaltsort gegangen, um Nutzer gezielt mit Werbeanzeigen von Hotels ansprechen zu können.
Wirtschaftsnachrichten von Sina Frönrich. Vielen Dank. Deutschland gilt als Autoland, zum Beispiel aufgrund der vielen Arbeitnehmer, die in der Branche beschäftigt sind. 800.000 sind es. Jetzt habe ich eine Zahl für Sie, die das nochmal in den Schatten stellt. Die indische Autobranche beschäftigt direkt und indirekt mehr als 35 Millionen Menschen und ist für fast die Hälfte der Industrieproduktion des Landes verantwortlich. Und die steckt in einer gewaltigen Krise. Wo diese herrührt, darüber informiert Sie Bernd Mosch-Borowska.
Die indische Automobilindustrie steckt in einer tiefen Krise. Rund 350.000 Jobs seien allein in den vergangenen 3 Monaten verloren gegangen. Bei Herstellern, Zulieferern und Händlern, berichtet die Tageszeitung Economic Times. Allein bei Zulieferbetrieben seien 100.000 Voll- und Teilzeitjobs weggefallen. Ganze Schichten seien gestrichen worden und die beiden indischen Hersteller Tata und Mahindra hätten die Produktion in einigen Werken zeitweise ganz eingestellt, sagte der Automobilexperte Siddharth Vinayak Patankar dem indischen Fernsehsender NDTV. Es sind nicht nur die Hersteller von Autos und Motorrädern, sondern die ganze Branche mit allen Zulieferbetrieben. Da geht es um hunderttausende Jobs, denn einige Unternehmen haben die Produktion schon ganz oder teilweise eingestellt. Die Lage ist schon seit einigen Quartalen schlecht, aber jetzt hat das einen Punkt erreicht, wo die Produktion stillsteht und das nicht nur ein paar Tage, sondern einige Wochen. Vor allem der Pkw-Sektor Sektor sei betroffen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. In den vergangenen 9 Monaten sei der Verkauf um 30% eingebrochen. Als Grund werden steigende Preise infolge schärferer Umweltschutzauflagen genannt, etwa die Umstellung von Dieselfahrzeugen von Euro 4 auf Euro 6 Norm. Aber auch Finanzierungsengpässe tragen zur aktuellen Krise bei, klagte der frühere Manager des indischen Autoherstellers Maruti Suzuki, Jagdish Katta, in einer Diskussionssendung im indischen Fernsehen.
For the last number of months, there is no finance available.
Es gibt schon seit einigen Monaten keine Finanzierung mehr auf dem Markt. Die staatlichen Banken waren schon seit mehr als 1,5 Jahren zurückhaltend mit Kfz-Darlehen. Dann haben andere Finanzierungsinstitute, sogenannte Non-Banking Finance Companies, NBFCs, das übernommen. Aber die haben jetzt auch ein Riesenproblem. Und da 70% aller Autokäufe über Finanzierung laufen, macht sich das bemerkbar.
It is bound to be affected.
Und die Automobilkrise wirkt sich bereits in anderen Wirtschaftsbereichen aus. Die Autobranche trägt etwa 7% zum indischen Bruttoinlandsprodukt bei. Die allgemeine Arbeitslosenrate sei im Juli auf über 7,5% gestiegen, gegenüber 5,6% im Vorjahreszeitraum.
Bernd Muschborowska. Und von der indischen kommen wir zur deutschen Autokrise. Continental verbucht einen Gewinneinbruch und verzichtet auf die Produktion von Festkörperbatterien. Anlass für die Kommentatoren der Wirtschaftspresse, sich die Branche vorzunehmen.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt: Die klare Absage überrascht. Ruhen auf diesen Akkus doch die Hoffnungen, E-Autos in Sachen Reichweite endlich konkurrenzfähig zu machen. Dass Conti die nötigen Milliarden nun nicht investieren wird, hängt einerseits mit dem Spardruck in Hannover zusammen. Doch Konzernchef Degenhardt sieht die Hauptschuld bei der Bundesregierung, die mit ihren scharfen CO2-Vorgaben den Ausbau der Elektromobilität derart beschleunigt habe, dass die Vormachtstellung asiatischer Anbieter zementiert werde. Für Bundeskanzlerin Merkel und ihren Wirtschaftsminister Altmaier ist das eine krachende Niederlage. Das Handelsblatt zollt dem Continental-Chef Respekt für seine Entscheidung. Ein solcher Schritt erfordert Mut. Applaus bekommt ein Manager in aller Regel für visionäre Ideen und nicht, wenn er das Aus für bestimmte Projekte oder Geschäftsfelder verkündet. Und doch ist dieser Schritt gerade in Zeiten des Wandels von enormer Bedeutung, denn genau dann ist Fokussierung gefragt. Die Neue Osnabrücker Zeitung hält fest: Es fehlt nach wie vor ein Gesamtkonzept zur Mobilität der Zukunft und damit die Rahmenbedingungen, in denen Hersteller wie Zulieferer künftig produzieren müssen. Dass sich Zulieferer vor diesem Hintergrund nicht auf Elektromobilität als alleinige Antriebsform festlegen wollen, ist weitsichtig. Denn es bleibt dabei, jeder Hersteller fährt seine eigene Strategie. Keiner weiß, ob er damit richtig liegt. Denn während die deutsche Politik das E-Auto als Maß der Dinge sieht, setzt man in Japan auf Wasserstoff. Zum Schluss noch eine Stimme zur Forderung nach einer Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleisch. Die Südwestpresse aus Ulm trifft dabei den Tenor vieler Kommentare. Es ist richtig, beides einzuschränken, den Fleischkonsum und die Viehzucht. Eine höhere Mehrwertsteuer, wie aus den Reihen der SPD und der Grünen gefordert, wird das Problem aber nicht einmal ansatzweise lösen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich Verbraucher gegen das Kilo Hack entscheiden, nur weil es 50 Cent mehr kostet. Sollte es überhaupt eine Lenkungswirkung geben, betrifft sie ausschließlich Familien, die wirklich jeden Cent herumdrehen müssen. Das macht das ganze Ausmaß der Verachtung deutlich, das die Umweltdebatte leider so oft prägt.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Silke Hane sagt Danke fürs Zuhören und Tschüss.